Liebe Geschwister, lasst uns jetzt still werden und gemeinsam aus Gottes Wort lesen. Ich lese aus 2. Korinther 4, die Verse 1 bis 6. Überschrieben ist das alles, das helle Licht des Evangeliums. Darum, weil wir durch die Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist, einen solchen Dienst haben, werden wir nicht mutlos, sondern wir meiden schändliche Heimlichkeit und gehen nicht mit List um. Fälschen auch nicht Gottes Wort. Vielmehr empfehlen wir uns durch offene Verkündigung der Wahrheit dem Gewissen aller Menschen vor Gott. Ist aber unser Evangelium verdeckt, so ist's für die verdeckt, die verloren gehen. Für die Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie das helle Licht des Evangeliums nicht sehen. Des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, der das Ebenbild Gottes ist. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus als den Herrn, uns aber als eure Knechte um Jesu Willen. Denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der ist als heller Schein in unseren Herzen aufgegangen, damit wir erleuchtet werden zur Erkenntnis der göttlichen Herrlichkeit auf dem Angesicht Jesu Christi. Amen. Lieber Benjamin.
Ja, es tut fast schon weh, nach so herrlichen Worten zu mir als Person zu kommen, aber ich muss mich und möchte mich am Anfang nochmal kurz vorstellen. Es wurde so schön vorgelesen, dieser Vers oder dieser Abschnitt. Mein Name ist Benjamin Schmidt, ich bin 41 Jahre alt, komme aus der Nähe von Wetzlar und bin der Leiter der Herold-Schriften-Mission. Ich bin kein Pastor, aber habe eine theologische Ausbildung, eine dreijährige theologische Ausbildung in der Bibelschule Brake gemacht. Ich weiß nicht, ob die auch hier bekannt ist. Ist schon 13 Jahre her, dass ich diesen Abschluss gemacht habe, zusammen mit meiner Frau. Und ich gehe zusammen mit meiner Familie in die Immanuel-Gemeinde Wetzlar. Dort habe ich auch geistliche Dienste, ich bin verantwortlich, bin Hauskreisleiter, bin verantwortlich, das, was mir am meisten Spaß macht, am meisten Freude macht, die Schulkinder, die Sonntagsschule leite ich. Das sind die Kinder von der 5. bis zur 8. Klasse. Das ist so mein Metier, das, was mir am meisten Freude macht, mit diesen jungen Menschen zu arbeiten. Und habe selber auch 3 Kinder, meine Frau und ich, wir haben Elinor. Elinor ist 13 Jahre alt, die ist noch in Brake kurz vor den Abschlussexamen zur Welt gekommen oder während der Abschlussexamen sogar. Da hat meine Frau richtig viel geleistet, Abschlussexamen geschrieben und ein Kind zur Welt gebracht und dann weitergeschrieben. Dann haben wir Asael. Asael ist 11 Jahre alt. Das ist der Neffe von David, ne, der Asael, der schnelle Läufer. Das heißt, Gott hat gemacht Asael. Also Asa ist geschaffen und El, Gott. Gott hat gemacht. Und dann haben wir noch die kleine Mathilda. Mathilda ist 8 Jahre alt, unser Sonnenschein. Alles 3 richtig tolle, interessante Kinder, jeder so für sich. Ich liebe es, Papa zu sein. Und genau, das ist so zu mir als Person. Ich bin seit 2010 in der Herold-Schriften-Mission, also jetzt 13 Jahre, direkt nach Brake dahin und seit 2013, 2014, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, ob 13 oder 14, bin ich Leiter der Herold-Schriften-Mission. Genau, und bevor wir uns jetzt in Gottes Wort vertiefen, möchte ich Gott unbedingt um seinen Segen nochmal, um seine Gnade bitten, dass Gottes Geist uns die Wahrheit noch mehr öffnet, unseren Verstand wirklich inspiriert, damit wir noch mehr von seiner Herrlichkeit sehen. Vater, darum möchte ich dich bitten. Du hast deinen Geist, deinen wunderbaren Heiligen Geist in unsere Herzen hineingelegt und damit auch die Liebe in unsere Herzen ausgeschüttet durch den Heiligen Geist, den du uns gegeben hast. Die Liebe zu dir, die Liebe zu deinem Evangelium, die Liebe zu deinem Wort. Und doch brauchen wir immer wieder deinen Geist, der uns hinführt zum Wort. Herr Jesus, so wie du es auch gesagt hast, zu deinen Jüngern, dass der Geist uns in die Wahrheit führt, uns die Wahrheit offenbart, uns immer wieder an das erinnert, was du gesagt hast. Und darum bitten wir dich jetzt, wenn wir uns mit den Worten von Paulus, die du ihm eingegeben hast, die du inspiriert hast, wenn wir uns damit beschäftigen, mit solch herrlichen Worten von der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wenn wir uns damit beschäftigen, dann tu uns dein Wort auf und sprich zu unseren Herzen in einer Weise, dass wir verändert werden, Stück für Stück, so wie es deinem Willen auch entspricht, Herr. Amen. Verlier nicht den Mut, wenn dir Jesu Auftrag zu schwer erscheint. Im Jahr 1929 verließ der amerikanische Missionar Dr. William Leslie nach fast 20 Jahren das Missionsfeld im Kongo und kehrte vollkommen entmutigt und vollkommen enttäuscht nach Amerika zurück. In der gesamten Zeit seines fast 20-jährigen Dienstes, den er unter dem Stamm der Yanzis gemacht hatte, hatte sich kein einziger Mensch bekehrt. 20 Jahre Dienst, nicht ein Mensch ist zu Christus gekommen. Leslie kehrte nach Amerika zurück und war unzufrieden mit sich selbst, zweifelte seine Berufung, seinen Dienst, seine Vorgehensweise, seine Arbeit an. Er war aber auch unzufrieden mit Gott. 8 Jahre später, nach seiner Rückkehr, starb William Leslie, und der Schmerz und die Unzufriedenheit hatte er selbst bis zu seinem Tod nicht überwunden. Er starb mit dieser Unzufriedenheit, mit diesem Schmerz. Vielleicht kennst du persönlich dieses Gefühl der Unzufriedenheit mit deiner jetzigen Situation, vielleicht auch eine Unzufriedenheit, eine gewisse Unzufriedenheit mit Gottes Wegen in bestimmten Bereichen. Nicht unbedingt über dein ganzes Lebenswerk, aber vielleicht hast du jemanden in deiner Familie, in deinem Bekanntenkreis, jemanden, den du liebst, in deinem Freundeskreis, dem du seit vielen Jahren von Christus erzählst, bei dem du nur auf Ablehnung stößt. Vielleicht ist es dein eigenes Kind, vielleicht dein Ehepartner, vielleicht Eltern, dein bester Freund. Jeder von euch, der schon häufiger oder regelmäßig anderen von Christus erzählt hat, der kennt dieses Gefühl der Frustration. Warum erkennen die Menschen nicht, was wir für eine herrliche Botschaft haben? Warum erkennen die Menschen nicht, wie herrlich Christus ist? Dass wir die beste Botschaft für sie haben. Vielleicht habt ihr schon oft erlebt, dass es auch nicht nur bei Desinteresse bleibt, sondern sogar, dass man auf Feindseligkeiten stößt, auf Aggressionen, wenn man mit dem Evangelium kommt. All das kann dazu führen, dass man unzufrieden wird, dass man mutlos wird. Und ganz besonders dann, wenn man den Eindruck hat, dass sich scheinbar überhaupt nichts tut, dass alles sinnlos scheint, dass es sich gar nicht lohnt, das Evangelium weiterzusagen. Das ist auch ein Gefühl, das der Apostel Paulus kannte. Der Apostel Paulus kannte Zeiten, in denen er vor so großen Herausforderungen stand, dass er sogar einmal schreibt in 2. Korinther 1, Vers 8, dass er am Leben verzweifelte, wegen all den Anfechtungen, denen er begegnen musste in seinem Dienst. Wir verzweifelten am Leben, schreibt er. Und vermutlich wurden nur sehr wenige Christen so herausgefordert wie Paulus. Und trotzdem schreibt er in demselben Brief, wo er von diesen Anfechtungen schreibt, diese Worte, die wir vorhin gehört haben. Darum, weil wir diesen Dienst empfangen haben, weil wir Erbarmen gefunden haben, werden wir nicht entmutigt. Aber Paulus, warum lässt du dich nicht entmutigen, kann man fragen. Warum? Obwohl du so viel erlebt hast. Also wenn man die Apostelgeschichte liest, könnte man ja manchmal denken, er ist von einem Sieg zum anderen gegangen. Wenn man aber genauer liest, sieht man, er hat so viele Rückschläge erlebt, gerade in seinen Briefen. Menschen, auf die er sich verlassen hat, haben ihn plötzlich verlassen, haben ihn alleine gelassen, haben ihn im Stich gelassen. Menschen, wo er dachte, ich habe so viel investiert in sie, in ihr Leben, und ich dachte, sie hätten wirklich zu Christus gefunden, und plötzlich haben sie ein ganz anderes Evangelium gepredigt. So auch hier in Korinth. Der 2. Korintherbrief in Kapitel 11, da sehen wir, dass selbst die Korinther, die im ersten Brief so gelobt werden, wegen all der Geistesgaben, die sie empfangen haben, wegen all des Glaubens und der Zuversicht, die sie haben, müssen im 2. Korintherbrief dafür getadelt werden, dass sie sich anderen Lehren zuwenden, die ihnen anscheinend besser gefallen. Und trotzdem lässt Paulus sich nicht entmutigen. Warum? Und warum sagt Paulus auch zu uns, wir sollen uns nicht entmutigen lassen? Was ist der Grund für seine zuversichtliche Haltung? Wie schafft er es, diesen Optimismus zu bewahren? Paulus nennt uns in diesem Abschnitt einige Gründe, die ich auch uns nennen will, uns aufschließen will. Und den ersten finden wir schon in diesem Satz, in dem ersten Satz. Er bleibt mutvoll, er bleibt optimistisch, weil er weiß, dass er diesen Dienst durch Gottes Erbarmen gefunden hat. Das ist der erste Punkt. Wenn dir Jesu Auftrag zu schwer erscheint, dann sei dir der Herrlichkeit deiner Berufung neu bewusst. Man könnte den ersten Vers auch wie folgt wiedergeben: Weil wir den Dienst am Evangelium auf derselben Grundlage empfangen haben wie die Rettung durch das Evangelium, nämlich durch die Barmherzigkeit Gottes, deswegen lassen wir uns nicht entmutigen. Paulus sieht seinen Dienst am Evangelium trotz all der Schwierigkeiten, trotz all der Herausforderungen als etwas Großartiges, als etwas Herrliches an, als etwas Tolles und nicht als eine Last. Mal ganz ehrlich, uns geht's manchmal so, dass wir denken, ja, die Errettung, das ist Gnade, die Errettung ist toll, aber die Berufung in den Dienst, die Aufgabe, die Verpflichtung, das Evangelium weiterzugeben, das ist manchmal sowas wie das Kleingeschriebene in dem Vertrag. Das, was die Pflicht, die wir erfüllen müssen, nicht um gerettet zu werden, sondern die Pflicht, weil wir gerettet sind. Paulus sieht es ganz anders. Paulus sagt, das ist Teil des tollen Paketes, Teil der wunderbaren Erbarmungen Gottes. Der Dienst am Evangelium ist ein Geschenk von Gottes Gnade. Und das gilt nicht nur für Paulus, sondern das gilt auch für dich und für mich. Gott hat uns durch seine Barmherzigkeit in seinen Dienst gestellt. Sei es als vollzeitlicher Pastor oder als Vater und Mutter. Oder als Großvater und Großmutter. Als Arbeitskollege oder Nachbar. Wir müssen also nicht erst Apostel oder Missionar in irgendeinem fremden Land sein. Wir dürfen den Dienst in unserer Gemeinde, in unserer Familie, unter unseren Kollegen, in unserer Nachbarschaft unsere Berufung von Gott auf diese Weise sehen, als ein herrliches Geschenk von Gottes Gnade. Wir haben alle dieselbe Mission, egal wo wir stehen. Ob wir nun dazu berufen sind, sie in einer abgelegenen Wüstenregion umzusetzen, im Dschungel oder in der Vorstandsetage oder im Tennisclub. Egal wo Gott uns hinberufen hat, es ist dieselbe Mission. Aber was genau macht diesen Dienst eigentlich so herrlich? Was ist so herrlich an diesem Dienst? Die Antwort darauf finden wir in der zweiten Ermutigung des Verses. Das Interessante ist, der Satz, ja, das ganze Kapitel fängt an mit dem Wort darum. Auch im Griechischen steht ein darum. Und vermutlich die meisten von euch wissen, wenn ein darum gesagt wird, das wisst ihr auch, wenn ihr euren Kindern etwas gesagt habt und die haben nicht richtig zugehört oder sowas, oder Kinder horchen dann auf, wenn ein darum kommt, okay, was hast du nochmal gesagt? Darum ist immer ein Bezug zu etwas, was davor gesagt wurde. Warum? Darum, wegen dem, was ich vorhin gesagt habe. Ein darum stellt immer in der Bibel und auch in anderen Texten einen Bezug zu einem Vorhergesagten her. Deswegen ist auch nebenbei bemerkt, nur mal so, ein Franzose hat irgendwann im 17., 18. Jahrhundert die Kapiteleinteilung der Bibel gemacht. Übrigens, das kann man bei Daniel Fuller gut nachlesen, bei Unity of the Bible. Der hat auf einem Pferd gesessen, während er die Bibel Kapitel eingeteilt hat. Manchmal ist das ein bisschen unglücklich. Und hier ganz besonders, weil eigentlich gehört Kapitel 4 zu Kapitel 3, weil Paulus war in Kapitel 3 dabei, aufzuzeigen, warum der neue Bund so viel besser ist als der alte. Dass der neue Bund in Christus überragender ist. Er ist ewig, er ist so viel schöner, er bringt Leben. Er ist der neue Bund des Geistes, der Leben bringt, der Herrlichkeit bringt, der Gerechtigkeit bringt in Christus. All das Wunderschöne, das der alte Bund nicht konnte. Und jetzt kommt er mit diesem darum, und da haben wir jetzt ein neues Kapitel, einen neuen Kapitel anfangen, warum auch immer der Franzose das gemacht hat. Aber mir hilft es, dass ich nicht eine viel längere Predigt halten muss, sondern jetzt einfach den kurzen Bezug herstellen kann. Darum, weil Paulus all dieses zusammenfasst, der neue Bund, ist wunderbar. Er bringt Leben, er bringt Gerechtigkeit, er bringt Herrlichkeit, er ist unendlich. Die Herrlichkeit, die der neue Bund bringt, hat kein Ende und ist alles überragend. Alles, was wir uns an Herrlichkeit vorstellen können, haben wir in Christus. Und deswegen, aus diesem Grund, haben wir allen Grund, um dankbar zu sein, dass wir in diesem Dienst stehen. Und deswegen sollten wir uns auch nicht entmutigen lassen. Wer die Botschaft des Evangeliums verkündet, der verkündet eine Botschaft, die mit herrlicher, göttlicher Kraft ausgestattet ist. Und jeder, der an diese Botschaft glaubt, darf die Herrlichkeit Gottes sehen. Das sagt Paulus auch in Kapitel 3. Dann aber, wenn es, also das Volk, sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen, dann wird es die Herrlichkeit sehen. Denn wo der Geist ist, da ist Freiheit, in Kapitel 3, Vers 17. Und wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Das kann nur der neue Bund, das kann nur die Predigt des Evangeliums bewirken. Und das kann nur das tun, wozu wir berufen sind. Das ist das Herrliche an unserer Berufung. Dass wir das vollbringen können durch unsere Predigt, wenn Gott ihr Kraft schenkt. Paulus staunt darüber, über dieses Wunder der Berufung, darüber, dass Gott uns irdene Gefäße dazu auserwählt hat, diese mächtige, herrliche, lebensverändernde Botschaft zu verkünden. Das findet er herrlich. Das findet er atemberaubend. Die Botschaft, durch die Sünder das Geschenk der vollkommenen Gerechtigkeit von Gott erhalten und von Feinden Gottes zu Kindern Gottes werden. Das ist das Herrliche an dieser Berufung. Was für eine Ehre hat Gott uns dazu gedacht. Und weil das so ist, dürfen wir uns nicht entmutigen lassen, wenn die Reaktionen vielleicht nicht so ausfallen, wie wir es uns erhoffen. Denn Erfolg bei der Verkündigung des Evangeliums wird nicht in Zahlen gemessen. Dass Gott uns in seinen Dienst beruft, ist reine Gnade. Und das Einzige, was für Gott entscheidend ist, ist Treue. Paulus schreibt den Korinthern, das Einzige, was von einem Haushalter erwartet wird, ist, dass er treu ist. 1. Korinther 4, Vers 2. Wenn wir diese Dinge vertauschen, die Herrlichkeit unserer Berufung und die Grundlage dessen, wenn wir das aus dem Auge verlieren und die Erwartung von irgendeinem Erfolg, wenn wir diese beiden Dinge vertauschen und das Wesentliche aus dem Auge verlieren, dann passiert es schnell, dass wir entmutigt werden. Aber mehr noch, Paulus sagt noch ein weiteres Problem, wir werden nicht nur entmutigt, sondern wir werden auch falsche Entscheidungen treffen. Nämlich er geht weiter und sagt, weil wir nicht entmutigt werden, weil wir das vor Augen haben, deswegen wandeln wir nicht in Arglist, noch verfälschen wir das Wort Gottes. Wie schnell passiert es, dass Menschen, die sich einen gewissen Erfolg erhoffen und der Meinung sind, es muss ja an der Predigt liegen, es muss an der Botschaft liegen, wenn die Menschen sich nicht bekehren, dann müssen wir die Botschaft ändern. Wir müssen sie attraktiver machen, wir müssen sie angenehmer machen, sie ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Wie häufig hören wir das? Aber Paulus sagt, nein, das darf auf keinen Fall passieren. Beides, sowohl Arglist, so steht es bei mir in der Übersetzung, als auch das Verfälschen von Gottes Wort, sind Versuche, um Menschen zu manipulieren, damit man den gewünschten Erfolg erzielt. Es handelt sich hierbei um eine absichtliche Täuschung und Verdrehung der Wahrheit. Wie kann das aussehen? Das kann zum Beispiel so aussehen, dass die Menschen, die das verkündigen, sich dazu entschließen, bestimmte Aspekte des Evangeliums einfach wegzulassen. Das passt nicht mehr in unsere Zeit. Themen wie Sünde oder bestimmte Sünden, sexuelle Sünden, bringen viel zu große Probleme. Was könnten wir da für Probleme als Gemeinde bekommen, wenn wir das ansprechen? Lassen wir es doch besser weg. Die Botschaft von Jesus hat noch so viele tolle Aspekte, die wir betonen könnten. Aspekte der Liebe, Aspekte der Freude, der Freiheit. Lassen wir doch diese negativen Aspekte weg. Paulus sagt, nein, auf keinen Fall. Wir verfälschen nicht das Evangelium. Es könnte aber auch der Versuch sein, Dinge zu versprechen, die Gott in seinem Wort nie versprochen hat. Dinge wie, wenn du Jesus nachfolgst, wirst du nie wieder krank. Oder wenn du Jesus nachfolgst, hast du nie wieder finanzielle Schwierigkeiten. Ich habe 2 Jahre in Kenia gelebt und da habe ich diese Botschaft fast ausschließlich gehört. Das ist wirklich problematisch, wenn das als Evangelium weitergegeben wird, weil Gott diese Sachen nie verspricht. Wer Gottes Botschaft auf diese Weise verfälscht, dem geht es nicht darum, Menschen fürs Evangelium zu gewinnen. Der sieht nicht Menschen in ihrer Not und verspürt nicht das Mitleid, sie vor dem gerechten Gericht Gottes zu retten. Er will auch nicht Menschen auf die Herrlichkeit Christi hinweisen, sondern wer so handelt, dem geht es nur um die eigene Person. Der will selbst glänzen, anstatt auf den Glanz der Herrlichkeit Christi hinzuweisen. Anstatt das Evangelium zu verfälschen oder Menschen durch Arglist zu verführen, sollen wir, das sagt Paulus, durch die Offenbarung der Wahrheit uns jedem Gewissen der Menschen vor Gott empfehlen. Eine komische Formulierung erstmal, ne? Also muss man 5-mal lesen. Also, sondern durch die Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns jedem Gewissen der Menschen vor Gott. Ich glaube, man kann erahnen, was gemeint ist. Damit meint Paulus eine treue und aufrichtige Verkündigung des Wortes. Und zwar in Wort und Tat. Ne? Mit dem Gewissen ist gemeint, wir predigen das Evangelium so, wie wir es von Gott empfangen haben, aber wir leben auch so, dass wir dem Evangelium entsprechen. Wir tun nicht das eine, dass wir den Menschen von Gottes Liebe und Gerechtigkeit und von Gottes Vollkommenheit verkünden und dann leben wir aber so, dass die Leute denken, okay, das passt irgendwie gar nicht zusammen, sondern wir haben immer wieder im Neuen Testament die Aufforderung, dass wir so leben sollen, dass wir dem Evangelium Ehre machen sollen, dass wir das Evangelium würdig vertreten sollen. Es ist eine Sache, ob die Menschen uns aufgrund unserer Botschaft ablehnen, weil sie zum Beispiel nicht an die Auferstehung glauben wollen, oder ob sie unsere Botschaft aufgrund unseres Verhaltens ablehnen. Ich sage es nochmal, es ist eine Sache, ob die Menschen uns aufgrund unserer Botschaft ablehnen oder ob sie unsere Botschaft aufgrund unseres Verhaltens ablehnen. Deshalb, das ist das Interessante, ist auch eine entscheidende Qualifikation eines Ältesten, dass er außerhalb der Gemeinde einen guten Ruf hat. 1. Timotheus 3, Vers 7. Er soll außerhalb der Gemeinde einen guten Ruf haben, damit er nicht in übles Gerede und dadurch in die Fallstrecke des Teufels gerät. Und deshalb fordert Petrus auch die unter Verfolgung leidende Gemeinde dazu auf, seid jederzeit bereit, Rechenschaft abzulegen über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung und mit einem guten Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verleumden, darin zu Schanden werden, wenn sie euch Übles nachreden. Also es wird viel Quatsch über Christen geredet, aber wenn sie dann wirklich mit Fakten kommen wollen, das war schon im 1. und 2. Jahrhundert so, den Christen wurde vorgeworfen, dass sie in ihren Kirchen, in ihren Privathäusern, wenn sie sich zum Gottesdienst treffen, allen möglichen Quatsch machen, wenn aber Fakten auf dem Tisch lagen, konnte man ihnen nichts nachweisen. Die Christen haben dem Evangelium würdig gelebt. Führen wir unser Leben so, dass es dem Evangelium entspricht? Das bedeutet nicht, dass wir perfekt sind. Lange nicht. Das Evangelium ist ja gerade die Botschaft, dass wir unvollkommen sind, aber wir dürfen keine Heuchler sein. Wir dürfen nicht so tun, als wären wir die, die es geschafft haben und wir predigen den anderen, schau, du musst so werden wie wir, wir sind die Guten. Nein, wie wir gleich noch sehen werden, wir sind die, die auf Christus hinweisen. Wir sind die, die Christus nachfolgen, die Menschen lieben, die Christus lieben. Aber die Frage ist, sind wir Heuchler? Führen wir unsere Ehen so, dass die Menschen, die uns beobachten, sagen können, ja, die leben wirklich so, dass man ernst nehmen kann, was sie sagen? Sind unsere Worte zuverlässig? Ist unser Umgang mit anderen so, wie es das Evangelium verlangt? Ist beispielsweise unser Umgang mit unserem Ehepartner oder mit unseren Kindern von Geduld, Freundlichkeit und Sanftmut geprägt? wie es im Galaterbrief beschrieben wird, oder eher von Streit, Eifersucht und Zornausbrüchen? Aber in der Aussage von Petrus, seid bereit, jederzeit Rechenschaft abzulegen, steckt noch viel mehr drin. Denn zu dieser Aufforderung gehört, dass wir die Menschen, die wir mit dem Evangelium erreichen wollen und die nicht unbedingt in unseren Komfortbereich gehören, nicht unbedingt die Menschen sind, die wir lieben oder sowas, sondern unsere Nachbarn, dass wir sie nicht einfach nur als Bekehrungsobjekte sehen, sondern dass wir Vertrauen zu ihnen gewinnen und sie zu uns. Dass es Menschen sind, die überhaupt wissen, was wir für eine Hoffnung haben. Denn wie sollen sie sonst Rechenschaft über die Hoffnung in uns fordern, wenn sie überhaupt nichts von dieser Hoffnung wissen? Die Zeiten, in denen die Menschen etwas mit Sünde, den 10 Geboten, der Bibel, dem Leben nach dem Tod und so weiter anfangen können, die sind langsam vorbei. Das wissen wir. Da müssen wir uns auch als Gemeinden immer wieder darauf vorbereiten. Deswegen müssen wir uns ganz besonders Mühe geben, auf die Menschen zuzugehen in unserer Nachbarschaft, auf die Menschen in unserem Bekanntenkreis. Wenn wir die Menschen wirklich gewinnen wollen, müssen wir wissen, wie sie denken. Müssen wir sie wirklich lieben? Müssen wir sie für uns gewinnen, um sie fürs Evangelium zu gewinnen? Wir sind einerseits herausgefordert, darauf zu achten, dass wir die Menschen für uns und so fürs Evangelium gewinnen. Und andererseits dürfen wir aber nicht versuchen, dem Wunsch zu erliegen, den Menschen unbedingt zu gefallen. Das haben wir vorhin auch gesagt. Das ist eine Spannung, die auch Paulus kannte. Er schreibt an die Galater: Suche ich nun die Zustimmung der Menschen oder die Zustimmung Gottes? Versuche ich etwa, Menschen zu gefallen? Wenn ich versuchen wollte, Menschen zu gefallen, wäre ich kein Diener Christi. Das sagt er in Galater 1, Vers 10. Und gleichzeitig sagt er in 1. Korinther 9, Vers 19, obwohl ich allen gegenüber frei bin, mache ich mich doch zum Sklaven aller, damit ich so viele wie möglich gewinne. Das ist eine Spannung, die wir selber schaffen und aushalten müssen. Luther hat diese Spannung sehr gut, wie ich finde, zusammengefasst, als er gesagt hat, ein Christenmensch ist ein freier Herr aller Dinge und niemand untertan. Wir sollten uns nach dem Willen von niemandem verbiegen, sollten vor allem Gottes Wort niemals verbiegen, aber um das Vertrauen anderer zu gewinnen, um die Liebe anderer zu gewinnen, damit sie mit dem Evangelium in Berührung kommen, sollten wir, wie Luther sagt, als Christenmensch ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan sein. Das führt mich zum zweiten Punkt. Wenn dir Jesu Auftrag zu schwer erscheint, dann mache dir neu bewusst, wie sehr dein Gegenüber Christus braucht. Das sind die Verse 3 und 4. Denn wenn unser Evangelium verdeckt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen. Den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist, nicht sehen. Hier beantwortet Paulus die Frage, warum ist es so schwer, das Evangelium weiterzugeben? Was macht es so kompliziert, wenn wir doch das Evangelium so herrlich finden? Warum nicht andere? Warum nicht unsere Arbeitskollegen? Warum reagieren Menschen mit Gleichgültigkeit oder sogar Hass auf diese Botschaft? Wir haben doch die beste Botschaft zu verkünden. Wenn Menschen auf der Suche nach dem Sinn des Lebens sind, sind wir doch die, die den besten Sinn geben können, oder? Wenn Menschen sich nach Liebe sehnen, nach bedingungsloser, aufrichtiger Liebe, haben wir genau diese Liebe zu bieten in Christus. Wenn Menschen sich nach Vergebung sehnen, werden sie nirgendwo bessere Vergebung finden als in Christus. Allerdings sind die Menschen blind fürs Evangelium, für die Herrlichkeit fürs Evangelium. Und zwar nicht deshalb, weil sie das Evangelium ablehnen, sondern sie lehnen das Evangelium ab, weil sie blind für die Herrlichkeit Christi sind. Und zwar, weil der Feind sie blind gemacht hat, so sagt Paulus in Vers 4. Machen wir mal einen kurzen Abstecher in Jesu hohe priesterliches Gebet. Ihr könnt es gerne aufschlagen in Johannes 17, Vers 15. Das ist eine der tollsten Stellen des Neuen Testaments, das ganze Kapitel. Dort betet Jesus unter anderem dafür, dass der Vater uns, also die Gläubigen, nicht aus der Welt hinausnimmt, sondern dass er uns in der Welt bewahrt, und zwar vor dem Bösen. Und das Interessante ist, da heißt es nicht vor dem Bösen generell, das Böse als unpersönliche böse Kraft, vor der bösen Gesellschaft oder vor den bösen Menschen, sondern dort meint er den Satan, dass er uns vor dem Feind, vor dem Bösen bewahrt. Paulus sagt das auch in Epheser 6. Wir haben nicht einen Kampf gegen Fleisch und Blut, sondern wir führen einen geistlichen Kampf. Unser Feind und der Feind der Ungläubigen ist Satan. Wenn wir also Boten des Evangeliums sind, ist es wichtig, dass wir uns bewusst sind, wer unser Feind ist und wer nicht. Nicht die Menschen, die wir erreichen wollen, sind unsere Feinde, sondern sie sind die Beute unseres Feindes. Mache dir deshalb bewusst, wer der Feind ist, und verwechsle nicht den Feind mit der Beute des Feindes. Die Botschaft des Evangeliums bringt Licht, wenn wir sie klar und deutlich aussprechen, ohne sie zu verfälschen, ohne Teile wegzulassen, ohne sie zu verschönern oder angenehm zu machen, was ja eigentlich gar nicht geht. Das Evangelium kann man nicht verschönern. Aber der Versuch, wenn wir das alles weglassen, wenn wir das Evangelium klar und deutlich aussprechen, dann bringt das Evangelium Licht und Erkenntnis. Wenn es das aber nicht tut, dann liegt es nicht an der Botschaft und nicht am Prediger, sondern an den Herzen derer, die es hören. Die Sonne strahlt nicht weniger, nur weil die Blinden ihren Glanz nicht sehen. Genauso wenig tut die Blindheit der Ungläubigen der Herrlichkeit des Evangeliums Abbruch. Also die Sonne strahlt nicht weniger, nur weil die Blinden ihren Glanz nicht sehen. Und genauso wenig tut die Blindheit der Ungläubigen der Herrlichkeit des Evangeliums Abbruch, hat Calvin gesagt. Du kannst einem Blinden sagen, dass die Sonne herrlich scheint, und vielleicht wird er sich danach sehnen, das endlich mal mit eigenen Augen zu sehen, aber er braucht jemanden, der ihn heilt. Er braucht jemanden, der ihm Augenlicht schenkt. Und an diesem Punkt greift der Vergleich mit der Sonne zu kurz, denn du kannst noch so sehr versuchen, einem Ungläubigen davon zu überzeugen, dass Christus herrlich ist, er wird es dir nie glauben. Ein Blinder kann dir glauben, ja, die Sonne ist herrlich und ich will sie endlich sehen. Ein Ungläubiger wird dir das mit der Herrlichkeit Christi nie glauben, weil Satan, so heißt es hier, die kompletten Sinne, die komplette Vernunft, heißt es eigentlich im Griechischen, die komplette Wahrnehmung dieses Menschen vernichtet hat, zerstört hat, getötet hat. Wenn wir also mit einem Menschen über die dunkle Seite des Evangeliums sprechen, also darüber, dass er Gottes Maßstab an Gerechtigkeit und Moral nicht halten kann, und zwar nicht in dem Sinn, du darfst niemals eine Bank überfallen, weil da sagen die meisten, habe ich ja nie gemacht, ich bin ein anständiger Kerl, ich habe niemals gestohlen, sondern in dem Sinne von Römer 1, Vers 22, du bist geboren, um Gott zu verherrlichen. Du bist gemacht, um Gott zu ehren. Und alles, was du hast und bist, hast du Gott zu verdanken. Unseren Alltag, unsere Zeit, unsere Finanzen, unsere Sexualität, alles verdanken wir ihm und sollten wir ihm weihen. Und wenn ein Mensch das hört, ein natürlicher Mensch, wie Paulus ihn nennt, dann ist das für ihn eine Torheit. Dann sagt er, das ist Quatsch. Das ist meine Zeit, das ist meine Sexualität. Ich fange damit an, was ich will. Auf diese Weise ist der Ungläubige in seiner ganzen Wahrnehmung der Wahrheit gegenüber mit Blindheit geschlagen. So sagt es uns das Neue Testament. Und zwar hat Satan ihn blind gemacht, und doch ist er für seinen Ungehorsam Gott gegenüber verantwortlich. Er kann nicht sagen, ich bin blind gemacht worden, ich kann nichts dafür, sondern er ist aktiv Gott ungehorsam. In Römer 1, Vers 18 heißt es, dass wir ohne Entschuldigung vor Gott sind. Warum? Weil wir selbst die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, wenn wir nicht von Neuem geboren sind. Wir wollen unser Leben für uns selbst leben, wollen unser eigener Herr sein. Und aus diesem Zustand kann sich ein Ungläubiger nicht selbst befreien. Er muss befreit werden. Halte dir das vor Augen, wenn du versuchst, das Evangelium weiterzugeben. Halte dir das vor Augen, wenn du frustriert bist, wenn du mutlos bist, weil Menschen Christus nicht so toll finden und nicht auf deine Botschaft reagieren. Sie können sich nicht aus diesem Zustand befreien. Und wenn dir dann dieser Auftrag zu schwer erscheint, dann mach dir neu bewusst, dass es allein auf Christus, den Herrn, ankommt. Schauen wir uns die letzten zwei Verse an. 2. Korinther 4, Vers 5 bis 6. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn. Uns aber als eure Sklaven um Christi willen. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten. Er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wenn Paulus Satan als Gott dieser Welt bezeichnet, dann heißt das nicht, dass wir einen Dualismus hätten, dass es einen guten Gott und einen bösen Gott gibt. Dass es, als wäre Satan der Gott dieser gefallenen Welt und Gott wäre der gute Gott, der in einer anderen Welt lebt. Tatsächlich gab es in der Kirchengeschichte welche, die haben diesen Vers zur Grundlage genommen und haben gesagt, okay, das kann dann ja gar nicht Satan meinen hier an dieser Stelle, sondern da muss Gott gemeint sein, weil Paulus würde ja niemals Satan als Gott bezeichnen. Und dann sind sie der Meinung gewesen, hier heißt es, denn, also in dem Vers davor, dass Gott hätte die Sinne verblendet, damit sie den Lichtglanz nicht erkennen und so weiter und so fort. Und dann führen sie Stellen an wie Römer 1, Vers 22, wo es heißt, dass Gott sie dahin gegeben hat, ne? in ein unverständiges Herz und so weiter und so fort. Aber es wäre seltsam, dass Paulus hier Gott nur als den Gott dieser Welt bezeichnen würde. Das wäre Punkt 1. Also Paulus ist davon überzeugt, Gott ist der Gott aller Zeiten, aller Äonen und nicht nur dieses Äons, dieser Weltzeit. Und außerdem sehen wir hier in den Versen eine ganz klare Gegenüberstellung zwischen dem Gott dieser Welt und Christus, dem Herrn. Und das ist ganz entscheidend, wenn im Neuen Testament, ich finde das, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt mit der Frage, wohin ist Jahwe verschwunden? Im Alten Testament haben wir 1000-mal den Begriff Jahwe in unseren Stellen übersetzt mit Herr und im Neuen Testament taucht er nicht mehr auf. Jahwe. Aber wir haben Kyrios. Wir haben Kyrios. Und in der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, haben wir auch Kyrios für Jahwe. Und dann haben wir in Philipper 2 und auch hier in 2. Korinther 4 die Aussage, denn Christus ist Herr. Christus ist Jahwe. Christus ist der Kyrios. Christus ist der Herr über alle Äonen, über alle Zeiten. Und diesen Herrn predigen wir, der auch Herr ist über den Fürst, über den Gott dieser Welt, der auch Satan beherrscht und der wesentlich stärker ist, unendlich stärker als Satan. Und das sollte uns Mut und Zuversicht verleihen. John Frame schreibt, der Schöpfer ist mit dem Geschöpf als dessen Bundesherr verbunden. Im Alten Testament steht Jahwe, habe ich schon gesagt, Herr für den Namen Jahwe. Und im Neuen Testament haben wir Christus, den Herrn. Und die Hauptbotschaft des Alten Testaments lautete, Jahwe ist der Herr. Die Hauptbotschaft des Neuen Testaments lautet, Christus ist der Herr. In seinem Buch Word Center Church erzählt Jonathan Lehman folgende Geschichte. Im 19. Jahrhundert besuchte eine Gruppe amerikanischer Christen eine Woche lang London. Ihre Freunde zu Hause in Amerika ermutigten sie vor der Abreise und sagten, ihr müsst unbedingt zwei Londoner Prediger hören. Und dann müsst ihr uns einen entsprechenden Bericht mitbringen. Am Sonntagmorgen nach ihrer Ankunft besuchte die Gruppe die Kirche von Joseph Parker. Sie waren begeistert von der Predigt. Und sie stellten fest, dass sein Ruf als wortgewaltiger Redner durchaus berechtigt war. Einer der Amerikaner sagte nach dem Gottesdienst, ich muss schon sagen, es besteht kein Zweifel, Joseph Parker ist wirklich der größte Prediger, den es je gegeben hat. Am selben Abend wollte die Gruppe noch einmal in Parkers Kirche gehen, um ihn erneut zu hören. Also die hatten morgens und abends Gottesdienst. Aber dann erinnerten sie sich, dass die Freunde zu Hause sie nach einem anderen Prediger, nämlich Charles Spurgeon, fragen würden. Also gingen sie an dem Abend in das Metropolitan Tabernacle, wo Spurgeon predigte. Und die Gruppe war auf das, was sie hören sollten, nicht vorbereitet. An dem Abend, als sie aus der Kirche gingen, sagte einer von ihnen, ich muss schon sagen, daran besteht kein Zweifel. Jesus Christus ist wirklich der größte Erlöser, den es je gegeben hat. Merkt ihr den Unterschied? Also ich sage nicht, dass Joseph Parker, ich kenne ihn nicht, ich sage nicht, dass er jetzt nur sich selbst in den Mittelpunkt gestellt hat, aber das Entscheidende ist, predigen wir so, dass Christus verherrlicht wird, dass Christus wirklich im Mittelpunkt steht, dass Christus und seine Herrlichkeit groß gemacht wird, dass es auf ihn ankommt, dass er der Tolle ist, dass er der wunderbare Retter ist. Das ist unsere Berufung, unsere herrliche Berufung als Jünger Jesu. Jesu Schönheit offenbaren, Jesu Herrlichkeit offenbaren, damit die Menschen, die dieses Loch im Herzen haben, wie Augustinus mal gesagt hat, zu dir hin sind wir geschaffen und unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir. Diese Unruhe, dieses Loch in ihrem Herzen, dass sie merken, dieser Christus, von dem du erzählst, er ist genau das, was ich eigentlich brauche, wonach ich mich sehne. Dieser Christus, der Herr ist über alles. Das ist das große Ziel aller christlichen Verkündigung. Menschen sollen erkennen und bekennen, dass Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Unser Ziel ist nicht in erster Linie, dass die Menschen sich besser fühlen oder dass sich die Lebensumstände bessern, auch wenn das eine Folge des Evangeliums sein kann. Und es ist herrlich, wenn das so ist. Es kann allerdings auch sein, dass sich Lebensumstände verschlechtern, wenn Menschen zum Glauben an Christus kommen, weil sie von Verwandten, von Freunden oder vom Ehepartner abgelehnt werden. Hauptziel des Evangeliums ist auch nicht, den Menschen bei ihren Ehe- oder Erziehungsproblemen zu helfen, auch wenn eine gute Verkündigung und Anwendung des Evangeliums auch darauf abzielt. Wir haben auch nicht den Wunsch, guten Menschen dabei zu helfen, noch besser zu werden, weil dafür ist das Evangelium nicht da, sondern wir predigen Christus, damit geistlich tote Menschen zu neuem Leben erweckt werden. Und deshalb müssen wir uns immer wieder neu bewusst machen, dass es nicht um uns geht und auch nicht auf uns ankommt, wenn wir Christus verkündigen. Es geht allein um Christus und kommt allein auf ihn an. Unsere Aufgabe als Verkündiger des Evangeliums, ob sonntags in der Kirche oder täglich als Eltern oder Großeltern, als Ehepartner oder Nachbarn, besteht darin, den Menschen um Jesu Willen zu dienen. Aber es ist nicht allein und vor allem nicht in erster Linie die Liebe zu Menschen, die uns antreibt. Auch, aber nicht vor allem, sondern vor allem ist es die Liebe zu Christus und zu seiner Herrlichkeit. Weil das bewahrt uns davor, mutlos und verzweifelt zu werden und die richtige Perspektive zu behalten. Und die zweite Perspektive, die zweite Wahrheit, die Paulus uns hier nennt, ist die souveräne Herrschaft, die souveräne Gnade Jesu in der Rettung. Und um uns das bewusst zu machen, um uns da die richtige Perspektive zu geben, macht Paulus etwas Großartiges. Er beschreibt das Wunder der Wiedergeburt, indem er auf das Wunder der Schöpfung Zugriff nimmt. Er nimmt das Wunder der Schöpfung als Vorbild, wie Gott aus dem Nichts, aus ex nihilo etwas geschaffen hat und sagt, so wie Gott damals in die Finsternis sprach, wo nichts da war und es wurde Licht, so hat er auch in unsere Finsternis hineingesprochen. Die Wiedergeburt ist das alleinige Werk des dreieinigen Gottes, so wie damals die Schöpfung das alleinige Werk des dreieinigen Gottes ist. Gottes Wort ist so mächtig, wenn er spricht, entstehen Welten, Finsternis weicht und Tote wachen zu neuem Leben auf. Ohne sein souveränes und gnädiges Wirken wären wir immer noch fern von Gott. Wir wären immer noch seine Feinde und fänden nichts Herrliches an ihm. Du und ich, wir würden Christus nicht nachfolgen, hätte er nicht Licht in unser Herz gegeben. Genau das hat auch Paulus erlebt auf dem Weg nach Damaskus. Er war dabei, den Namen Jesus Christus von Nazareth auszulöschen. Er war davon überzeugt, das ist die größte Pest, die Kirche von Jesus von Nazareth, des Nazareners, das ist die größte Pest, es muss ausgelöscht werden. Und was hat Christus getan? Paulus sagt, darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit Jesus Christus an mir als dem Ersten die ganze Langmut bewies, zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden zum ewigen Leben. Entschuldigung, ich habe eine andere Übersetzung gehabt. Ich lese nochmal vor. 1. Timotheus 1, Vers 16. Darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit Jesus Christus an mir als dem Ersten die ganze Langmut bewies, zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden zum ewigen Leben. Also Paulus wollte Christus nicht, hat nichts an Christus herrlich gefunden und Christus hat gesagt, ich nimm dich, ich will dich und ich offenbar dir meine Herrlichkeit. Gott ist allmächtig und souverän. und er ist gnädig und barmherzig. Der amerikanische Missionar Dr. William Leslie starb mit dem Gefühl, dass sein Lebenswerk im Kongo völlig umsonst war. Er kehrte nach 20 Jahren zurück, ohne eine Bekehrung erlebt zu haben. 84 Jahre später machte sich ein weiteres Missionsteam auf den Weg in den Kongo, um unter dem Stamm der Yanzi zu missionieren. Das Team wusste von William Leslie, sie wussten um die Anfänge und erwarteten, dass vielleicht manche Stammesmitglieder eine vage Erinnerung an den Namen Jesus haben könnten, aber ganz sicher keine Ahnung hätten, wer er sei. Als das Missionsteam dort ankam, staunten sie. Sie fanden ein ganzes Netzwerk an lebendigen Gemeinden vor. Genau dort in der Gegend, in der Dschungelregion, in der William Leslie vor fast 100 Jahren stationiert war und gepredigt hatte. Tausende Menschen hatten zu Christus gefunden und hatten in jedem der Dörfer der Region 8 Gemeinden gegründet. Es stellte sich heraus, dass Dr. William Leslie, der enttäuscht und entmutigt starb, einen bemerkenswerten Beitrag für das Evangelium Christi geleistet hatte. So groß und barmherzig ist Gott. Vater, und so bitten wir dich, dass du uns in deiner Gnade die richtige Perspektive schenkst. Das Gottvertrauen, dass es an dir und deiner Gnade liegt, aber dass deine Gnade unendlich groß ist. Schenk uns die Geduld. Du hast unendlich Geduld mit uns. Schenk uns die Geduld mit dir, die nötig ist, und auch den Respekt vor dir, zu sagen, du bist Gott und wir sind deine Knechte. Tu du, was in deinem Willen ist. Und du weißt, was jeder hier für Erfahrungen hat und wo jeder hier Leute hat, die er liebt, die dir noch fern sind. Führe uns ins Gebet und gib uns immer wieder Mut, dich zu bezeugen. Und in deiner großen Gnade schenk Rettung, wo Menschen deine Herrlichkeit noch nicht gesehen haben, um deiner Ehre willen.